Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Von einem kleinen Ort in der Wüste, der ganz bekannt ist, der sicherlich aus Gründen auch ganz bekannt ist. Aber über diese Gründe wollen wir uns heute gar nicht unterhalten, sondern über alles andere. Wir wollen nach Utah aufbrechen, und zwar nach Moab.
Genau, und ich kenne dieses kleine Städtchen, ich glaube, es hat 5.500 Einwohner oder so. Ich kenne es tatsächlich nur als Ausgangspunkt, um zum Arches National Park oder zum Canyonlands National Park zu kommen. Aber genau. Darüber wollen wir ja heute gar nicht sprechen.
Richtig, also wir haben uns mal vorgenommen, über Moab abseits der Parks zu sprechen. Und da hast du schon richtig erkannt, es geht um den Arches, der natürlich irgendwie mehr oder weniger direkt in Moab liegt, den Canyonlands, der so eine Stunde weg ist. Und dann gibt's ja auch noch zwei State Parks. Einen alten, den auch alle kennen, der Deadhouse Point State Park, wo dieser Thelma und Louise Point auch ist.
Ja.
Und dann gibt's ja den Utah Raptor State Park, relativ neu, irgendwie Dinosaurier-Fossilien und sowas. Ne?
Ja. Habe ich jetzt auch gerade gelesen, stimmt.
Mhm. Aber das wollen wir alles mal außer Acht lassen. Ach und so. Uns fragen, wenn wir jetzt nach Moab kommen, und wir wollen nicht in die Parks, weil die Parks sind uns zu voll oder weil wir sagen, wir sind vier Nächte in der Stadt und wir waren schon in den Parks. Was kann man denn jetzt in Moab machen, ohne in den Nationalparks zu sein?
Ja, da bin ich ganz gespannt. Ich kann mich nur an die Hauptstraße erinnern. Es gibt ja wirklich die Main Street, die dann einmal durch Moab durchführt. Und dann kann man von dort aus, also das habe ich auf jeden Fall noch gut in Erinnerung, man kann ganz viele Aktivitäten dort auch buchen, ob das nun Ziplining ist, in der Nähe.
Quadfahren und sowas immer, ne?
Quadfahren, so, ja. Genau. Rafting. Es wird unheimlich viel da angeboten.
Ist eine sehr, sehr outdoor-lastige Stadt. Mountainbiking ist ganz groß in der Region. Da sind auch immer so Red Bull-Wettkämpfe und sowas, ne? Also es gibt immer viel Mountainbike-Kram, ähnlich wie in St. George auch. Was für mich immer einer der schon fast Nationalpark-vergleichbaren Orte ist, ist der Corona Arch. Der Corona Arch ist außerhalb aller Nationalparks, aber ein Arch, der, finde ich, in seiner Imposantheit Delicate Arch im Nix nachsteht. Also relativ groß, die Wanderung ist, müsste ich jetzt lügen, so 6-7 Kilometer, also durchaus vernünftig machbar, wenn man jetzt irgendwie einigermaßen zu Fuß ist. Und es ist ein riesiger Arch. Also riesig. Gibt zwei, wenn man da hinkommt. Den Bowtie Arch und den Corona Arch sind beide nur, 500 Meter voneinander entfernt. Der Bowtie Arch ist mehr oder weniger einfach nur ein Loch irgendwo oben in so einer Felsenhöhle. Und der Corona Arch ist eben Arch, wie man sich das vorstellt. So ein Felsbogen, der irgendwie runterkommt. Wenn man da zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang ist, wie immer in den roten Felsen, ist es da natürlich irgendwie noch viel schöner. Aber ansonsten ist es so oder so ein ganz cooles Ziel.
Der ist aber auch in einem State Park oder wie finde ich ihn?
Wie man so Wanderung findet, hätte ich fast gesagt, wenn du All Trails oder so hast. Und also es gibt den Corona Arch Trailhead, das kann man auch bei Google suchen. Aber um dann den Weg zum Arch zu finden, bräuchte man schon irgendwie eine Karte oder eine Vorstellung, wo man längs muss. Als ich das erste Mal dort war und man irgendwie noch gar nicht so wirklich Handys hatte, die man mitnehmen konnte, die dann mit GPS und Karten funktioniert haben, hat man so ein richtiges GPS gehabt oder einen Kompass und wusste, man muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1 Kilometer in die Richtung, dann nochmal hier längs. Der Trail ist schon so ein bisschen markiert. Manchmal durch Steinmännchen, manchmal sieht man irgendwo, wenn man so Felsen hoch muss, dass da so Schritte drin sind oder ein Seil dran hängt oder sowas oder Leitern stehen. Aber grundsätzlich schadet bei allen Wanderungen immer, auch in den Nationalparks, nicht eine Karte dabei zu haben.
Ja, schon
gerade
klar.
Gerade dort, ja. Ist. Und wenn du da tagsüber hingehst, das ist halt, du läufst sehr viel über Sandstein natürlich. Über diesen
rote
glatten,
Erde, ne?
Genau, ja, aber auch wirklich über diesen glatten Stein. Und wenn die Sonne darauf scheint und die reflektiert dann die Wärme von unten hoch, wirst du von oben und von unten gekocht. Also wenn dich da dann verläufst und keinen Schatten findest, das ist auch wirklich nicht schön. Also das muss man nicht haben. Also Komoot, All Trails, wie auch immer diese Apps heißen, die man so zum Wandern dabei haben kann, definitiv wert. Kann ich nur unterstreichen.
Und auf jeden Fall viel Wasser wieder mitnehmen.
Genau, unterwegs. Viel Wasser und einen Hut auf den Kopf. Mhm. Ja.
Ja.
Aber das ist eben einer, der ist auch wirklich relativ bekannt. Also da geht man nicht hin und trifft keine Leute, muss man dazu sagen.
Ja,
meistens
ja, ja.
sind da Leute, die da auch wandern. Eine Zeit lang war der bekannt, weil die Leute so Rope Swing gemacht haben. Da haben sie oben in der Mitte von einem Arch ein großes Seil angebunden und sich dann quasi auf so einer, an so einem Gummiseil, an so einem Bungee-Seil quasi durch den Arch haben schaukeln lassen.
Ah, okay.
Das ist mittlerweile nicht mehr erlaubt, weil das oben den Arch quasi einschneidet. Ne? Also
ja.
das scheuert den quasi auf. Das kann man also nicht mehr machen. Aber
hätte ich auch nicht gemacht.
Nee, grundsätzlich hätte ich das schon gemacht. Ich hätte da irgendwie Lust drauf, so, aber ich habe mir schon immer gedacht, das kann einfach nicht gut sein, wenn du eben diesen weichen Sandstein, auch wenn der Bogen natürlich da schon seit keine Ahnung wie viel tausend Jahren steht, natürlich ist der irgendwie weich, der Stein. Ne? Also wenn du da mit so einem Seil drüber scheuerst immer wieder. Aber gut. Viele Leute schlafen da auch, ne, um dann da irgendwie nachts zu sein, um den Sternenhimmel zu sehen und so, kann man einfach mit einem Schlafsack und eine Isomatte mit und knacken dann da.
An dem Arch,
ja. Ist halt ganz normal Public Land, ne? Kannst du halt schlafen, wenn du möchtest.
Ja.
Ja,
ja, das stelle ich mir aber auch toll vor.
Ja, ja, ja. Aber du kannst halt da, also klar kannst du dir ein Zelt aufstellen, aber es ist halt alles Stein, ne? Also es ist schon hart.
Ja, okay.
Ist jetzt nicht irgendwie schöner Waldboden, der das irgendwie abfedert oder sowas, ne? Also die meisten, die ich gesehen habe, haben sich einfach so mit ihrer Isomatte irgendwo auf den Boden gelegt, ohne ein Zelt, weil es im Sommer auch warm genug ist.
Ja.
Ja. Also das ist, glaube ich, einer der am meisten bekannten Orte außerhalb der Parks.
Ja. Ja, ich habe gerade überlegt, ich erinnere mich auch noch an einen großen Arch, der aber ziemlich nah an der Straße war. Das kann der nicht gewesen sein, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also da gehst du schon ein bisschen, musst auch durch so eine, über so eine Eisenbahnlinie, durch so ein Tal durch und so. Also muss die Eisenbahnstrecken einmal überqueren und horchen, dass kein Zug kommt. Ne?
Ja.
Es gibt aber, ich weiß, es gibt ein paar Arches, die auch so, was weiß ich, 500 Meter von der Straße weg sind. Ne? Aber das ist definitiv nicht der.
Mhm. Okay.
Das zweitbekannteste, zumindest aus der persönlichen Wahrnehmung heraus, so würde ich sagen, sind die Fisher Towers. Die Fisher Towers sind ein Stück nördlich der Stadt, entlang der, was ist das, Utah 128, ne, die Straße, die da am Fluss längs führt.
Mhm.
Und die sieht man auch von Weitem schon, sind zwei so, oder nicht nur zwei, sind so Zinnen, die quasi nach oben ragen aus etwas dunklerem roten Sandstein. Ist mir auch eine schöne Wanderung, bisschen weiter als die zum Corona-Arch, aber definitiv auch was, was mittelmäßig bekannt ist, würde ich sagen. Da ist also auch meistens nicht leer, wenn man da hingeht. Aber es ist eben eine schöne Wanderung außerhalb der Parks. Das ist auch etwas, was ich definitiv jedem, der sich ein bisschen die Füße vertreten möchte, empfehlen würde.
Grundsätzlich ist die 128, die Straße, die da direkt am Fluss entlang läuft, sowieso super schön.
Absolut.
Am Colorado River.
Finde ich auch. Gerade wenn man, nehmen wir an, man war wandern, zum Beispiel an den Fisher Towers und kommt dann zurück und fährt so im Abendlicht über diese 128 und die Sonne geht unter, weil man dann ja quasi mehr oder weniger in diese Richtung fährt und das alles ist so schön rot und der Fluss schimmert da unten so. Mega schön. Es gibt ein paar so Campingplätze am Fluss. Da kann man ruhig mal halten, aussteigen und auch zum Wasser runtergehen und so. Gibt genug Haltebuchten auch, um da einfach auch mal ein schönes Foto zu machen oder sich hinzusetzen und irgendwie, keine Ahnung, kaltes Wasser zu trinken oder irgendwie ein Sandwich zu essen oder sowas. Ist super schön, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und es wird auch viel geangelt, glaube ich, ne?
Genau.
Der
genau.
Ecke.
Mhm. Ja, garantiert, ja. Also es ist auch, würde ich sagen, definitiv wert, sich das anzugucken.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann von dort aus dann wieder weiterfährt. Also nicht sofort wieder auf die 191 fahren oder sondern eben wirklich mal diese südlichere Strecke fahren, oder was heißt südlicher, aber die östlichere Strecke.
Genau.
So dass man an dem Fluss entlang fahren kann und dann irgendwann wieder auf die Interstate
Richtig.
Kommt.
Das, was wir jetzt beschrieben haben, ist ja, wie gesagt, auf der nordöstlichen Seite der Stadt. Wenn man in die andere Richtung am Colorado River weiterdenkt, gibt es ja die Potash Road, die zum Teil geteert und dann irgendwann noch ungeteert ist. Und die man ja sogar fahren kann aus dem Nationalpark raus, ne? Aus dem Canyonlands gibt es irgendwo, wenn man wieder Richtung Ausgang fährt, gibt es diese geschlängelte Straße, die man sieht, die sich so zur rechten Seite, wenn man Richtung Ausgang fährt, quasi nach unten eröffnet. Und wenn man die, wenn man da runterfährt, kommt man halt, kann man die Potash Road fahren, um wieder nach Moab zurückzukommen.
Ist die befestigt, die Straße? Nee, ne?
Zum Teil ist es eben befestigte Dirt Road, sage ich mal, und zum Teil ist es nachher irgendwann, je näher man nach Moab kommt, ist es irgendwann wieder Asphalt. Aber der große Teil ist Dirt Road. Aber wenn es jetzt nicht geregnet hat und die Straße einigermaßen gut gemacht ist, würde ich sagen, ist es absolut SUV-tauglich.
Okay,
Also muss man
SUV,
jetzt.
aber nicht mit einem Camper, das wäre dann, glaube
Nee,
ich.
nee, 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 nee,
Nee,
nee,
nee.
nicht mit dem Camper. Also normalen PKW hatte ich jetzt in der Region noch nicht, muss ich gestehen. Einfach aus Praktikabilitätsgründen. Mit dem Camper definitiv nicht. Beim normalen PKW hätte ich alleine schon aufgrund von größeren Schlaglöchern immer das Gefühl, wenn dann da eins kommt, ist blöd, wenn ich umdrehen muss. Ne? Da bist du mit dem SUV immer mit ein bisschen Bodenfreiheit besser davor.
Okay.
Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Leute das Foto sehen von der Portage Road, wie das im Canyonlands losgeht, von diesen geschlängelten Serpentinen, die den Abhang heruntergehen, das haben alle schon mal gesehen, die da längs gefahren sind. Und wie gesagt, man kann die Straße einfach weiterfahren, am Colorado längs, wenn man dann einmal unten ist, bis man wieder nach Moab kommt. Und dann kommt man auch übrigens am Corona Arch vorbei. Also
Ah
es
ja.
ist Also
Nee,
am
schließt sich wieder
Parkplatz
der
vom
Kreis.
Corona Arch. Genau, schließt sich der Kreis so ein bisschen. Und wenn man dann geradeaus weiterfährt durch Moab durch, würde man eben auf die 128 kommen.
Ja.
Ja.
Und der Dead Horse Point Park, der ist doch auch dann da in der Nähe, oder?
Genau, der ist ja vorm Canyonlands National Park. Wie
Ja.
gesagt, auch ein State Park irgendwie, ne? Ja. Ist, wie gesagt, definitiv was man sich angucken sollte, was für mich aber auch irgendwie zu dieser ganzen Parkinfrastruktur dazugehört, auch wenn es eben kein Nationalpark ist, sondern der State Park.
Okay.
Was ich stattdessen immer gerne gemacht habe, aber auch dazu brauchst du zumindest ein SUV, ist in der Nähe der Fisher Towers gibt es den Onion Creek, die Onion Creek Road.
Das
Und
klingt alles so toll.
das klingt toll, ne? Ja. Und das ist wirklich so, dass du von dieser 128 fährst also nach Nordosten raus und biegst irgendwann rechts ab, ne? Und kommst dann eben an so einen Fluss entlang. Da gibt es auch ein paar Campgrounds, wo man dann eben, wenn man mit dem Camper da ist, auch campen kann. Also Upper Onion Creek oder Red Onion Loop und sowas. Also gibt ein paar Campgrounds da. Und man kann diesem Fluss folgen über eine ganze Weile und irgendwann denkt man sich vielleicht, okay, das macht mein Auto jetzt nicht mehr mit, ich stelle das hier ab und gehe zu Fuß weiter und kann halt in diesen Canyon entlang dieser Dirt Road dann zu Fuß reingehen. Und man kann bis dahin, bis man dann irgendwann sagt, ich stelle mein Auto ab, ich glaube, ich habe mal mitgezählt, ich hatte dann irgendwie so 17 Flussüberquerungen oder so mit dem Auto, was dann schon mal so ein bisschen den Abenteuergeist irgendwie weckt, so, wenn dann das Wasser
Ja.
rechts und links so hochspritzt und so. Wenn es jetzt vorher nicht geregnet hat und man ist irgendwie im Frühjahr oder im Sommer da, dann ist da auch nicht wirklich Gefahrenverzug, sage ich mal. Ne? Wenn jetzt gerade irgendwo Regen fällt und Flash-Flood-Gefahr ist, würde ich das vielleicht nicht unbedingt vorschlagen. Aber ansonsten kann man da eben hervorragend ein kleines Abenteuer erleben, sage ich mal.
Okay, vielleicht mit Mietwagen nicht unbedingt geeignet.
Das ist eine nummerierte Straße. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist die BLM 100, die da längs fährt?
Ja,
Ist
okay.
also eine offizielle Straße. Grundsätzlich dürfte man da auch mit dem Mietwagen fahren. Ob man das denn möchte oder nicht,
Gut, das bleibt
ist eine
jedem
andere
selbst
Frage.
überlassen.
Genau, aber es ist eine offizielle Straße,
Ja,
sage ich mal.
ich sehe das gerade. Okay.
Ja, das haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Dass
Ja.
diese, nicht alle Straßen sind asphaltbefestigt, aber trotzdem sind viele davon normal öffentlich zugänglich. Das heißt immer noch nicht, dass ich, wenn da jetzt gerade Regen gefallen ist oder so und der Fluss reißend ist, dass ich da mit dem Mietwagen mich wegspülen lasse. Bin mir ziemlich sicher, dann wäre ich auch haftbar hinterher. Ne? Aber
Meinst du?
ich glaube, ja. Aber wie gesagt, meistens war das Wasser nicht mehr als knöcheltief oder so. Da ist jede Pfütze in Hamburg im Herbst auf der Straße tiefer.
Naja, letztendlich kann ich mir auch gut vorstellen, ich weiß es nicht, aber dass man vielleicht auch den ein oder anderen geführten Ausflug von Moab aus machen könnte,
Bestimmt, ja.
kann ich mir
Ja.
jedenfalls gut
Richtig,
denken.
genau. Ansonsten, gerade für Menschen, die in den Sommerferien, sage ich mal, dahin fahren oder fliegen und natürlich irgendwie das Problem haben, dass sie morgens wandern können oder rausgehen können und abends rausgehen können, aber tagsüber es wirklich heiß ist,
Ja.
ist für mich eine schöne Lösung oder sind eine schöne Lösung die LaSalle Mountains, die ganz in der Nähe sind. Der höchste Gipfel dort sind 3800 Meter. Es ist also deutlich, deutlich kühler dort. Und es gibt auch, also da kann man natürlich alle möglichen Wanderungen unternehmen, Aber auch für Leute, die nicht wandern wollen, ist es so, dass dort so eine Scenic Loop quasi einmal um die Berge rum ist oder angelegt ist, kann man halt mit dem Auto längs fahren, kommt ein bisschen in die höhere Gefilde, sind dichte Wälder und so, ist einfach ein ganz krasser Kontrast zu dem,
Ah.
was man sonst aus Moab kennt.
Das finde ich ja spannend. Also, das kenne ich zum Beispiel auch gar nicht und
Ja.
es ist mir auch gar nicht untergekommen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe. Das
Viele
ist
sehen
weiter
die,
südlich von Moab, ne?
genau, viele sehen die, weil man aus dem Arches National Park, wenn man zum Beispiel auf den Balanced Rock guckt, im Arches National Park, im Hintergrund Berge sieht. Und das sind die Lassalle Mountains. Gerade wenn die Sonne untergeht und diese Berge leuchten so rot im Hintergrund, wenn diese Alpenglühen kommt, sage ich mal. Und man hat im Vordergrund diesen roten Sandstein. Das sieht einfach so absurd aus, so surreal. Und die sind gar nicht weit weg, die Berge, ne? Also man fährt über die 191 dahin und kann dann da abbiegen auf den Lassalle Mountain Loop und kann dann da quasi einmal durchdüdeln, wenn man möchte, und nach Belieben eben wandern. Für Leute, die es extrem haben wollen, die können dann auf den Mount Peel, das ist eben dieser 3800 Meter Gipfel. Ich würde sagen, es gibt grundsätzlich schönere Berggipfel, weil da eben sehr viel Geröll und loser Schutt und so ist. Aber alles, was da drunter ist, ist einfach schön waldig, deutlich kühler, eben durch die höhere Höhe. Und gibt insgesamt ein paar Peaks, vier, fünf, sechs verschiedene Peaks, die da sind, die man besteigen könnte, wenn man das möchte. Oder man wandert einfach so. Also für alle Schwierigkeitsgrade gibt es da die richtige Wanderung, sage ich mal.
Ich habe jetzt auch den Bogen gefunden, den
Ja.
ich meinte. Das war der Wilson
Ah,
Arch.
der Wilson Arch, okay, ja.
Ja, das ist nämlich ganz in der Nähe von La Salle.
Richtig, ja.
Ich kam nämlich aus dem Monument Valley und deswegen sind wir da dran vorbeigefahren.
Ja, genau.
Jetzt schließt sich wieder mein
Jetzt
Kreis.
schließt sich der Kreis auch gedanklich, ja. Aber tatsächlich finde ich das immer schön, gerade wie gesagt im Sommer, wenn man sagt, boah, ich muss tagsüber irgendwas machen. Ich war vielleicht zum Sonnenaufgang am Delicate Arch oder sowas, ne? Und dann wird es irgendwann warm und dann schwingst du dich ins Auto und fährst in die Berge, und bist einfach, ich glaube, wir haben für Las Vegas schon mal drüber gesprochen, bist einfach so mega irritiert, dass du aus diesem pottheißen Ort irgendwie in die Berge kommen kannst und es auf einmal angenehme Temperaturen sind, ne? Und überall
Ja,
ist
das
Wald und
erwartet man
so.
halt auch nicht, ne?
Genau, ja,
Ja.
richtig.
Aber ich habe gerade auch in der Vorbereitung gelesen, es gibt auch selbst in Moab gibt es auch Ecken, die etwas grüner sind. Man
Ja,
glaubt es ja kaum. Ja, es gibt
ja,
so den Mill Creek Parkway.
ja.
Das ist so ein Fuß- und Radweg, wo
Genau.
man auch am Bach entlang spazieren kann und sich da so ein bisschen Abkühlung holen kann. Finde ich eine gute Sache. Also
Ja.
in der Wüste da nochmal so ein bisschen sich zu
Genau.
entspannen. Oder auch gerade, wenn man vielleicht von einer langen Wanderung zurückgekommen ist Richtung Hotel und dann
Richtig.
nochmal
Genau.
ein bisschen spazieren gehen möchte, wäre das auch eine ganz gute Sache.
Absolut. Der Mill Creek fließt ja durch Moab durch. Und da haben sie einfach so ein bisschen ausgebaut, ne? Was ich immer viel gemacht habe sonst, ist, dass ich mir irgendwie was zum Grillen gekauft habe und mich tagsüber in irgendeinem Park gesetzt habe, unter so eine Überschattung irgendwie, und dann da irgendwie einen Burger gegrillt habe oder sowas, ne?
Ja, klingt gut.
Um die Zeit quasi, ja, nicht tot zu bekommen bis zum Abend, aber
Ich wollte gerade
sinnvoll.
sagen, da gibt es ja so viel zu gucken, ne?
Genau. Ja, ansonsten ist Moab natürlich ein Ort, der davon lebt, dass es eben Outdoor-Tourismus gibt, ne? Wie du schon gesagt hast. Es gibt viele Outfitter und Touren und so Sachen, die man dort buchen
Wahnsinnig
kann und
viel.
machen kann. Und es ist jetzt nicht so der Ort, wo man hingeht, um einfach durch die Stadt zu bummeln. Muss ich
Nee.
auch fairerweise sagen,
Ja,
ne?
ja.
Ja.
Also, ich hatte gerade überlegt, ob es auch so ein bisschen so ist wie Sedona, aber es kann man auch
Anders.
nicht ganz vergleichen,
Nee,
ne?
Sedona hat viel mehr Bummelpotenzial, sage ich mal, weil das Klientel, das nach Sedona kommt, zwar auch zum Teil eben Wanderer und Outdoorsy ist, aber eben auch ganz viel dieses spirituelle Kultortpotenzial hat.
Oder auch ein
Und
bisschen
das führt,
schicker, ne? Eher
genau, es führt zu
schicker.
vielen Galerien und, ne, so Schmuckfabriken oder so, ne, sowas irgendwie, Manufakturen, keine Ahnung, also in die Richtung. Moab ist wirklich ein staubiger Wüstenort. Und die Leute kommen, um da draußen Spaß zu haben, in dem großen Spielplatz, der vor der Tür ist, sage ich mal. Ja.
Ja, da gibt es ja auch, wie gesagt, genug, was man machen kann. Also wenn ich Routen plane für Kunden, dann lasse ich sie auch meistens mindestens 3 Nächte in der Ecke übernachten,
Ja,
dass
ja.
einfach genug Zeit bleibt für nicht nur die Parks eben, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber
Genau.
das machen wir auch ein andermal separat.
Garantiert, ja.
sondern eben auch die nähere Umgebung zu erkunden. Es gibt wirklich so viel.
Und wie gesagt, es ist ein toller Ort, um einfach mal Sachen auszuprobieren, die man sonst im Urlaub nicht macht. Also ein Mountainbike zu mieten und zum Beispiel gibt auch, das ist glaube ich auch also eher östlich als nordöstlich von Moab, Sandflats, sind so Bike-Trails überall, wo man einfach auch als Anfänger mit dem Mountainbike fahren kann, ohne dass man sich sofort quasi um Kopf und Kragen redet, hätte ich fast gesagt, ne? mit so verschiedenen Loops, die man nehmen kann, um in dieser Region natürlich trotzdem nicht künstlich, sondern eben sehr schön einfach durch diese Red Rocks und so weiter irgendwie sehr, sehr natürlich gemacht, aber eben ein bisschen, ja, ein bisschen anders angelegt sozusagen, ein bisschen gemäßigter, genau.
Ja, das trifft das ganz gut. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja. So, und das sind Sachen, die man einfach machen kann. Oder eben auch in den Onion Creek reinzufahren und zu sagen, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, dann parken wir das Auto und fahren irgendwie weiter, ne? Fahren irgendwie die 128 entlang zum, wenn es Abend wird oder so. Es gibt so viel schöne Sachen, die man da machen kann, die man eben auch machen kann, wenn einem der Park zu voll wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Hast du noch einen Tipp? Ansonsten?
Also wir könnten da jetzt noch viel weiter ins Detail gehen, was so einzelne Wanderungen und so angeht. Ja. Aber das ist dann wirklich auch nur für Leute relevant, die wirklich Bock auf Wandern haben. Ich glaube, die Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, Fisher Towers, Onion Creek, Corona Arch, sind Sachen, die auch, ich sag mal, den 0815 Urlauber macht oder machen könnte. Ohne dass man da jetzt irgendwie sich besonders darauf vorbereiten müsste oder ein exorbitantes Maß an körperlicher Fitness bräuchte. Sondern das sind einfach nur schöne Alternativen. Und ich glaube, das ist auch erstmal das, was ich den Leuten dann empfehlen würde.
Ja, cool.
Ja.
Und du würdest auch sagen, mindestens 3 Nächte? Oder
Ja. Problemlos. Ja. Also mehr sogar noch. Ne? Also wenn du überlegst, einen Tag gehst du also einen Tag für den Arches, einen Tag für den Canyonlands, vielleicht nochmal irgendwie Deadhorse Point State Park oder sowas, dann könntest du zumindest schon mal 2,5-3 Tage relativ gut füllen, wenn du das möchtest, ne? Und dann noch einen Tag für außerhalb. Das ist schon, also 3 Nächte sind schon leicht möglich.
Mhm. Tja. Ja,
super.
Und dann reden wir auch nochmal ein anderes Mal über den Arches
National Park. Genau.
Ich fand den so toll.
Ja, machen wir sehr gerne. Gut. Aber bis dahin bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis bald. Tschüss.
Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.